Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Ein jegliches hat seine Zeit, so heißt es schon im Buch Kohelet in der Bibel. Das gilt auch für die Maßnahmen in der Pandemie, wusste Hendrik Streeck zu verkünden heute auf einer Pressekonferenz in Berlin.
Jede Maßnahme hat ihre Zeit. Gerade wenn wir wenige Infektionen zum Beispiel am Anfang haben, dann können Lockdowns oder ähnliche Maßnahmen einen Effekt haben oder auch helfen, das Gesundheitswesen zu schützen, dass wir uns erstmal darauf vorbereiten. Aber wenn wir zu hohe Infektionen haben, dann wirken solche Maßnahmen eben auch nicht mehr.
Was haben Lockdowns und Maskentragen gebracht? Darum geht es gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem stellen wir eine Technologie vor, die dabei helfen könnte, die Opioidkrise in den USA in den Griff zu bekommen. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Die Sommerferien in Berlin beginnen erst kommende Woche, aber heute schon wurden Zensuren verteilt. Nicht für die Schülerinnen und Schüler, sondern für die nicht pharmakologischen Maßnahmen, die während der Corona-Pandemie galten. Also das Maskentragen, die Kontaktbeschränkungen, Schulschließungen, 3G- bzw. 2G-Regelungen und so weiter. Ein Sachverständigenausschuss hat evaluiert, was davon funktioniert hat und was nicht. Die Ergebnisse wurden heute vorgestellt am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, WZB. Nach der Pressekonferenz habe ich gesprochen mit Professorin Jutta Almendinger, Präsidentin des WZB und Mitglied des Sachverständigenausschusses. Frau Almendinger, welches Zeugnis stellt denn der Sachverständigenausschuss der deutschen Politik aus hinsichtlich der Maßnahmen in der Pandemie?
Wir stellen kein Zeugnis aus. Wir beschreiben, was wir in der Zukunft besser machen können und was wir in der Zukunft besser machen müssen, um eine Pandemiepolitik fahren zu können, die die Bürgerinnen und Bürger mehr mitnimmt und insgesamt effizienter und effektiver ist.
Sie haben die Maßnahmen evaluiert. Schauen wir uns das doch mal im Detail an. Viel diskutiert wurde ja über das Maskentragen. Zu welchem Schluss ist denn der Ausschuss hier gekommen? Top oder Flop?
Top. Mit ein paar Wenns, überhaupt gar keine Frage. Wir sehen, dass die Masken tatsächlich wirken. Wir brauchen allerdings dringend eine Normierung von Masken für kleine Kinder, die ja oft noch Masken von Erwachsenen tragen. Hier ist noch etwas zu tun. Wir müssen auch wissen, dass Masken, wenn sie nicht fest anliegen, nicht so viel bringen. Das ist dann besonders bei Bartträgern der Fall. Da muss man auch achten. Und insbesondere müssen wir, glaube ich, sehr viel stärker und genauer aufklären, warum Masken was bringen, wenn man sie richtig anlegt. Also dann auch noch mal schulen, dass man sie richtig anlegt.
Also hier ist das Bild eindeutig. Schauen wir uns ein anderes Problem an. Wie sinnvoll waren denn die 3G- und 2G-Regelungen, um Ansteckungen zu verhindern?
Da kann ich jetzt Herrn Streeck zitieren, der sagte, die Pandemie hat immer ihre Zeit. Diese Regelungen waren sinnhaft am Anfang von Pandemien. Dann, wo man noch die Kontaktnachverfolgungen und so weiter und so fort machen konnten, ließen dann aber an der Wirkung nach, auch weil es natürlich mit der Omikron-Variante dann einen wesentlich ansteckenderen Mutante gab.
Wie sieht es denn aus mit Schulschließungen? Eine starke Belastung natürlich für die Familien, aber haben diese Maßnahmen etwas gebracht hinsichtlich der Pandemiebekämpfung?
Bei Schulschließungen ist es so, dass wir aufgrund von Datenproblemen eigentlich gar nicht genau sagen können, was jetzt die Schulschließung gebracht oder nicht gebracht hat im Vergleich zu den ganzen anderen Maßnahmenbündeln, die ja parallel zu den Schulschließungen gelaufen sind. Also Stichwort Homeoffice oder Stichwort Maskentragen, Stichwort Lockdowns und so weiter und so fort. Hier mussten wir uns zurückhalten in der Einschätzung dessen, was es gebracht hat. Wir können uns aber nicht zurückhalten, was die Schulschließungen für die Kinder und auch für ihre Eltern für doch sehr, sehr negative Konsequenzen hatten.
200.000 wissenschaftliche Veröffentlichungen mittlerweile beschäftigen sich mit Covid-19. Eine unglaubliche Zahl. Professor Stefan Huster, der Vorsitzende des Sachverständigenausschusses, hatte sich im Vorfeld bereits geäußert und angemerkt, dass die Zeit nicht ausreiche, diese Literatur in angemessener Weise zu sichten, um dann zu belastbaren Aussagen zu kommen. Wie haben Sie das denn wahrgenommen? Hatten Sie genug Zeit?
Nun, wir haben extrem viel gearbeitet. Ich meine, wir waren ja nicht freigestellt. Wir hatten ja alle noch unsere Brotberufe, wenn Sie so ausdrücken wollen. Das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit gewesen, die dann auch noch ja durch Rücktritte ein bisschen gestört wurde, dann aufgehalten wurde und so weiter und so fort. Wir haben unser Möglichstes getan und wir haben darauf hingewiesen, dass wir insbesondere bei dem von Ihnen schon erwähnten Stichwort der Schulschließungen, wir einfach doch nochmal eine Expertenkommission dran setzen müssen, auch in einer anderen interdisziplinären Zusammensetzung. Und an vielen anderen Stellen haben wir deutlich gemacht, dass wir mit dem arbeiten können, was wir haben. Und das sind eben auch nicht nur viele Studien, sondern es sind eben leider auch sehr viele defizitäre Studien, die ohne Kontrollgruppe arbeiten, die nicht verallgemeinerbar sind, die nicht auf der Basis von Zufallsstichproben generiert wurden. Das sind ganz, ganz wichtige Ausrufezeichen, die wir hier setzen.
Also ein Mangel an Daten war offenbar nicht das Problem, aber eher die Qualität dieser Veröffentlichungen, wenn ich Sie da richtig verstanden habe.
Es war nicht die Qualität der Veröffentlichungen, sondern die oft geringe Qualität der Veröffentlichungen ergab sich aus einer geringen Qualität der Daten. Wir haben hier keine Zufallsstichproben in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern, beispielsweise in Israel. Auch in Amerika ist die Datenlage viel besser. Und von daher haben Sie dann die Inzidenzen, je nachdem, wie viel Sie getestet haben. Sie kennen das ja alles. Da müssen wir uns anstrengen. Wir haben überhaupt gar keine Kontrollgruppen gehabt. Also wir könnten gar nicht sagen, was eigentlich passiert wäre, wenn wir keine Schulen geschlossen hätten. Also wir haben in meiner Sprache gar keine kontrafaktische Evidenz. Da müssen wir uns jetzt sputen, um Entsprechendes aufzubauen. Wir müssen uns sputen, eine entsprechende Risikokommunikation auch aufzusetzen. Das ist ja ein ganz großer Bestandteil von einer Public Health Forschung, die in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern noch viel zu niedrig ausgeprägt ist.
Aber um diese Idee nochmal aufzugreifen, Ihre Aufgabe bestand darin, die Maßnahmen retrospektiv zu bewerten, zu evaluieren. Wie detailliert ist das denn überhaupt möglich, die Wirkung bestimmter Maßnahmen zum Beispiel auf die Inzidenz so zu 100% festzumachen?
Das kann ich nicht im Allgemeinen beantworten, sondern ich kann das im Spezifischen beantworten. Dieses Gespräch begann mit der Frage nach den Masken. Hier können wir ganz klare Aussagen treffen, auch weil die Datenlage in Deutschland diesbezüglich besser ist. Hier haben wir teilweise Kontrollgruppen und weil die Vergleichbarkeit über die einzelnen Länder, also national, international gesehen, viel besser ist. Da kann man tatsächlich ursächlich eher argumentieren als mit anderen Maßnahmen bündeln. Und das sagt ja schon das Wort bündeln, wo vieles zusammen erfolgt ist und wo wir eben keine Kontrollgruppen haben und wo die internationale Evidenz ja auch teilweise sehr weit auseinandergeht.
Wenn Sie die Maßnahmen evaluieren, an welchen Kriterien machen Sie denn überhaupt fest, ob die Maßnahmen erfolgreich waren oder nicht? Also geht es um die Eindämmung? Geht es darum, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten? Oder was ist da Ihr Maßstab?
Es gibt nicht den einen Maßstab. Es geht natürlich darum, zunächst mal diesen Hospitalisierungsgrad zu reduzieren. Es geht darum, dass man schlimme Verläufe reduziert. Es geht darum, das Gesundheitssystem zu entlasten. Es geht aber auch darum, ja, den Menschen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen, indem sie weiter Kontakt haben mit anderen Menschen und nicht isoliert am Ende auch noch sterben müssen. Also wir hatten ein Indikatorensystem, welches nicht das eine war, sondern wo wir uns ganz viele Ergebnisvariablen anschauten.
Sagt die Soziologin Jutta Almendinger von der Sachverständigenkommission, welche die Maßnahmen in der Pandemie bewertet hat. In den Vereinigten Staaten gibt es eine Epidemie, die in den 1990ern schon begonnen hat und immer noch andauert, die Opioidkrise. Von diesen Schmerzmitteln, die etwa nach Operationen verschrieben werden, sind bereits viele Menschen abhängig geworden. Jährlich sterben dort 50.000 Personen ungefähr an einer Überdosis. Jetzt wollen amerikanische Ingenieure die Wurzel des Problems angehen, nämlich die Schmerzmittel selbst. Sie wollen sie ersetzen durch Hightech-Implantate, mit denen sich der Schmerz einfach ausknipsen lässt. Unser Autor Piotr Heller hat mit ihnen gesprochen.
Jonathan Reeder lebt in der Bay Area im Norden Kaliforniens. Drogenabhängigkeit ist dort allgegenwärtig, sagt er.
Ich weiß nicht, ob es das Epizentrum der Opioidkrise ist, aber es fühlt sich so an. Man sieht es auf den Straßen, man sieht es überall. Das ist eine Motivation, nachzudenken, wie wir verhindern können, dass die Menschen abhängig werden.
Die Wurzel des Übels sind die Opioid-Schmerzmittel.
Es ist schon komisch. Wir behandeln lokale Schmerzen mit einem Medikament, das den ganzen Körper beeinflusst und auch noch abhängig macht.
Jonathan Reeder ist Ingenieur und die Lösung, die er sich überlegt hat, spiegelt die typische Denkweise in der Ingenieurskunst wider, nämlich Probleme genau zu identifizieren und dann präzise anzugehen. Gemeinsam mit John Rogers, einem Professor der Northwestern University, malten sie sich folgende Lösung aus.
Es müsste ein Mechanismus sein mit einem Knopf oder einem Einstellrad, mit dem man die Schmerzlinderung einfach ein- und ausschalten kann.
Erklärt John Rogers. Als Grundprinzip einigten sie sich auf Kälte. Schließlich zeigen Erfahrungen aus Schneeballschlachten, dass Kälte fingertaub machen kann. Das liegt daran, dass die Nerven in den Fingern keine Signale übermitteln, wenn sie zu kalt werden. Für einen Ingenieur ist Schmerz auch nur ein Nervensignal. Um die Idee technisch umzusetzen, entwickelten sie eine weiche Manschette, die sich um einen Nerv wickeln kann. Dieses Implantat ist von mikroskopischen Kanälen durchzogen.
Da pumpen wir ein biokompatibles Kühlmittel durch. Winzige Mengen, vielleicht ein paar Tropfen pro Minute. Dazu geben wir ein Gas. Dadurch verdampft das Kühlmittel und entzieht dem Nerv viel Wärme.
Kühlschränke funktionieren nach einem ähnlichen physikalischen Prinzip. Das Implantat enthält auch einen Sensor. Dank ihm kann man die Temperatur steuern. Es ist komplett biologisch abbaubar. Das heißt, man muss es nur einpflanzen und nach der Schmerztherapie löst es sich von alleine auf. Jonathan Reeder schweben einige Einsatzszenarien vor.
After a surgery and amputation.
Man könnte es im Krankenhaus nach Amputationen oder Nerventransplantationen einsetzen oder nach Rückenoperationen, wo man normalerweise Opioide verschreiben würde.
Zur Behandlung chronischer Schmerzen wäre die Methode aber wohl nichts. Derzeit bedarf das Implantat zudem noch externer Pumpen und Kontrollinstrumente. Im Krankenhaus, wo Patienten ohnehin an Maschinen hängen, ist das in Ordnung. Doch die Forscher arbeiten daran, das System zu verkleinern, um es auch ambulant nutzen zu können. Ihre Arbeit ist in der aktuellen Ausgabe von Science erschienen. Erste Experimente mit Ratten haben gezeigt, das Implantat kann Schmerzen tatsächlich lindern. Andere Forscher bezeichnen die Technologie als Gamechanger bei der Schmerztherapie. Aber bis man sie wirklich nutzen kann, gibt es noch viel zu tun. Dennoch ist unklar, wie man sie am besten anwendet, wie Jonathan Reeder erläutert.
Wie lange kann man einen Nerv kühlen, bevor man ihn schädigt? Natürlich wissen wir, dass man nicht unter 0 Grad Celsius gehen kann. Aber 5 Grad für 12 Stunden wären ebenfalls verkehrt. Wir müssen erst verstehen, was die Nerven aushalten, was hilfreich ist und was sicher. Das alles wurde noch nie untersucht, auch weil es die Technologie dafür noch nicht gab.
Jetzt ist sie da. Aber John Rogers schätzt, aufgrund dieser offenen Fragen dürften wohl noch mindestens 7 oder 8 Jahre vergehen, bis das nervenkühlende Implantat wirklich für die Schmerztherapie eingesetzt werden kann.
Ein Implantat gegen die Opioidkrise, ein Beitrag von Piotr Heller war das. Knapp ein Jahr ist es nun her, in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli, dass katastrophales Hochwasser für massive Zerstörungen und Todesopfer sorgte. Gerade um solche Todesfälle zu vermeiden, ist es wichtig, die besonderen Umstände zu kennen, unter denen die Opfer starben. Die Ergebnisse einer Studie dazu, die der Landtag in Nordrhein-Westfalen in Auftrag gegeben hatte, wurden nun erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt, und zwar auf einer Online-Fachkonferenz des K-Projektes, das den Wiederaufbau in den flutgeschädigten Regionen wissenschaftlich begleiten soll. Volker Mrasek berichtet.
Polizeiberichte, Zeugenaussagen, Ermittlungsakten des Justizministeriums. Das sind die Unterlagen, die Annegret Thieken zur Verfügung hatte für ihr Gutachten über die 49 Hochwassertoten in Nordrhein-Westfalen. Die meisten Opfer gab es im Kreis Euskirchen und dort vor allem in sogenannten Kopfeinzugsgebieten, so die Professorin für Geographie und Naturrisikenforschung an der Universität Potsdam.
Das heißt dort eigentlich, wo die Flüsse entstehen. Wir haben sehr viele, die an Urft oder an der Olef, aber auch an dem oberen Teil der Erft und am Swistbach ums Leben gekommen sind.
Menschen, die fatalerweise nicht mit dem Schlimmsten gerechnet hatten.
Wir haben auch, da wir dann doch aus den Akten auch sehr viele Adressen entnehmen konnten, festgestellt, dass die Hälfte der Orte, an denen die Menschen verunglückt sind, nicht in den Hochwassergefahrenkarten als überflutete Fläche sozusagen ausgewiesen waren.
25 der Opfer starben im Freien. Einige waren im Auto unterwegs, die meisten zu Fuß, als die Flut sie überraschte und mitriss. 24 Menschen kamen nach Annegret Tiekens Analyse in ihren Häusern zu Tode.
Von denen sind halt sehr viele in den Kellern ums Leben gekommen. Nochmal gucken, ne, funktioniert die Pumpe oder ich stecke nochmal den Kühlschrank aus, damit es nicht zum Kurzschluss kommt oder ich hole nochmal ganz wertvolle Antiquität aus dem Keller. Also das sind solche Fälle.
Selbst nach der Flut starben noch zwei Hausbesitzer.
Die eben dann gucken wollten, was ist da jetzt passiert, haben ein bisschen aufgeräumt, sind dann bewusstlos geworden, weil in diesem abgeschlossenen Raum, im Kellerraum, so viel CO2 entstanden ist und der Sauerstoff so reduziert wurde, dass sie bewusstlos geworden sind, dann ins Wasser gefallen sind und ertrunken sind. Das macht es ja gerade auch so wichtig, eben diese Einzelfallbetrachtung durchzuführen, weil es durchaus in den Todesumständen und Ursachen vielfältiger ist, als man denkt.
Die Geoökologin kommt zu dem Schluss, dass ein Drittel der späteren Todesopfer keine Warnung vor dem Hochwasser erhalten hat. Und sehr viele, die Bescheid wussten, unterschätzten sicher die Gefahr. Das lässt sich aus einer anderen Studie der Potsdamer Arbeitsgruppe ableiten, einer Online-Befragung von Flutgeschädigten in beiden Bundesländern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.
Also wir sehen in unserer Befragung, dass 85%, die gesagt haben, sie sind gewarnt worden, eigentlich diese Schwere des Ereignisses nicht so gesehen haben.
Für die Potsdamer Risikoforscherin besteht deshalb kein Zweifel, was man in Zukunft auf jeden Fall besser machen muss.
Wir müssen sichergehen, dass die Warnung jeden erreicht und eben nicht ein Drittel der Bevölkerung ausspart.
Sirenen oder Lautsprecher könnten das bewirken, aber auch bessere Wetterberichte in den Medien, wie Tiken sagt. Vor Orkanen und ihrem Schadenspotenzial werde frühzeitig und ausführlich gewarnt. Genauso sollte man bei Starkregenfällen wie im vergangenen Juli verfahren. Wichtig sei auch, klarer zu kommunizieren, mit welcher Hochwasserstärke die Menschen rechnen müssten.
Und da sind die Niederschlagsmengen oft nicht hilfreich. Also das sagen auch viele, dass sie das nicht einordnen können. Was heißt das jetzt bis zu 200 Millimeter? Das heißt, da muss man deutlicher machen, dass das Wasser bis in den ersten Stock gehen kann. Mit solchen Bildern würde man sicherlich stärker das Bewusstsein schaffen, dass es wirklich eine gefährliche Situation ist und dass man sich einen sicheren Ort suchen soll.
Solche Warnungen scheinen jetzt möglich zu sein. Forscher wie Heiko Apel vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam entwickeln Vorhersagemodelle für die Auswirkungen von Überflutungen.
Das schließt ein die überfluteten Flächen, die Überflutungstiefen, Fließgeschwindigkeiten, Auswirkungen auf Gebäude, Gefährdung der Leute, die eventuell im Wasser ertrinken können, weil die Fließgeschwindigkeiten zu hoch sind, oder Autos, die anfangen zu treiben und dadurch eine Gefährdung darstellen.
Vom Wetterdienst kommen nur Niederschlagsmengen, von den Hochwasserzentralen voraussichtliche Pegelstände an wenigen Stellen im Fluss. Apel macht mehr aus den Daten. Er speist sie in ein Modell, das das Gelände und die gesamte Infrastruktur im Einzugsgebiet simuliert.
Wenn man es wirklich will und setzt dann entsprechend Leute ran, könnte man rein technisch die Modelle erstellen bis Ende des Jahres für ganz Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz.
Annegret Tiekens ist wichtig, dass Vorhersagen und Warnungen auch klare Angaben zum zeitlichen Verlauf des Ereignisses enthalten, damit jeder weiß, wann er das Gebiet spätestens verlassen muss und damit vor allem die Bevölkerungsgruppe besser geschützt wird, die am stärksten gefährdet ist. Ältere Menschen. 2 von 3 Hochwasseropfern in NRW waren über 60 Jahre alt.
Und hier spielt es eine sehr große Rolle, dass die Menschen auch genug Zeit haben, sich in Sicherheit zu bringen oder in Sicherheit gebracht zu werden.
Das Hochwasser im Sommer 2021. Wo lagen die Gefahrenzonen? Was waren die Risikosituationen? Ein Beitrag von Volker Mrasek war das. Und damit kommen wir nun zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Anneke Meyer.
Die heißen Sommer der letzten Jahre haben in Deutschland Tausende von Todesopfern gefordert. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Robert-Koch-Instituts in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wetterdienst und dem Bundesumweltamt. In den Jahren 2018 bis inklusive 2020 sei es das erste Mal zu einer hitzebedingten Übersterblichkeit in 3 aufeinanderfolgenden Jahren gekommen, schreibt das Team im Deutschen Ärzteblatt. Hohe Temperaturen belasten den Körper auf vielfältige Weise. Als direkte Todesursache werden sie nur selten diagnostiziert. Die Forschenden nutzten deshalb statistische Methoden, um die Hitzetoten abzuschätzen. Demnach sind allein für das Jahr 2018, das zweitwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung, rund 8.700 Tote dem heißen Sommer zuzuschreiben. Über den gesamten Beobachtungszeitraum von 1992 bis 2021 ist der Einfluss hoher Temperaturen auf die Sterblichkeit in Deutschland allerdings leicht zurückgegangen. Eine mögliche Ursache dafür ist, dass Menschen inzwischen besser auf heiße Sommer eingestellt sind und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen berücksichtigen. Forschende haben eine wirtschaftliche Methode entwickelt, um das Treibhausgas Methan in den Wertstoff Methanol umzuwandeln. Das Verfahren benutzt einen neu entwickelten Katalysator, der durch Licht aktiviert wird. Die Reaktion kann bei normalen Raumtemperaturen und atmosphärischem Druck stattfinden. Das ist ein großer Vorteil gegenüber den bislang etablierten Verfahren, die nur bei hohen Temperaturen und starkem Druck funktionieren und deshalb energieaufwendig und teuer sind. Ihre Ergebnisse präsentieren die Forschenden im Magazin Nature Materials. Methanol ist ein universeller Ausgangsstoff, der zum Erzeugen von Kunstfasern oder Klebstoffen benutzt wird, aber auch als alternativer Energieträger dienen kann. Methan, der Hauptbestandteil von Erdgas, ist ebenfalls eine wichtige Energiequelle, aber auch ein starker Treiber des Klimawandels. Bei manchen industriellen Prozessen wird es als Abfallgas freigesetzt. Ein Auffangen und Speichern des Gases ist derzeit nicht wirtschaftlich und findet deshalb nicht statt. Die einfache und kostengünstige Umwandlung des Treibhausgases könnte einen ökonomischen Anreiz bieten, das zu ändern und dadurch zukünftig Methanemissionen reduzieren, schreiben die Forschenden. Eine Ansteckung mit Affenpocken über Oberflächen ist unwahrscheinlich. Zu diesem Schluss kommen Forschende des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Sie hatten die Virenlast auf unterschiedlichen Oberflächen und Materialien in Zimmern von zwei Erkrankten untersucht. Um herauszufinden, ob eine Ansteckung über Flächen wie etwa Türklinken überhaupt möglich sein könnte, versuchte das Team, Affenpockenviren aus den Proben zu kultivieren. Das gelang nur bei besonders stark kontaminierten Flächen. Dazu zählten insbesondere Badezimmerwaschbecken, die die Patienten benutzt hatten, oder Wäsche, die direkten Kontakt mit der Haut gehabt hatte. Die Ergebnisse wiesen nicht darauf hin, dass eine Übertragung durch Oberflächen einfach möglich sei, betonen die Forschenden im Journal Eurosurveillance. Es sei aber ein Fingerzeig darauf, Hygienemaßnahmen im Umgang mit den Patienten besonders strikt einzuhalten. Pandas begannen vor rund 6 Millionen Jahren Bambus zu fressen. Große Pandas sind Vegetarier, ihre Vorfahren waren aber Fleischfresser. Eine wichtige anatomische Anpassung, die mit dem Umstieg auf pflanzliche Nahrung einherging, ist ein daumenartiger sechster Finger. Mit ihm können die Tiere die unhandlichen Bambusstangen fest greifen. In Wirklichkeit ist der Pseudodaumen eine hakenartige Verlängerung des Handgelenkknochens. Bei Vergleichen mit Fossilien von Panda-Vorfahren fand ein Forscherteam jetzt Hinweise darauf, dass der Pseudodaumen sich bereits vor 6 Millionen Jahren entwickelt hat. Bisher war seine Entstehung auf vor 100 bis 150.000 Jahren verortet worden. Wie das Team im Fachmagazin Scientific Reports berichtet, hat der Pseudodaumen sich im Laufe der Jahrmillionen deutlich verändert. Er ist kürzer geworden, dafür aber stärker gekrümmt. Die Form sei wahrscheinlich der optimale Kompromiss, der einen festen Griff erlaube, ohne beim Gehen zu stören, mutmaßen die Forschenden.
Sternzeit, 1. Juli. Der Journalist für den Mondflug. Die Landung der ersten Menschen auf dem Mond schrieb Raumfahrt und Mediengeschichte. Das deutsche Fernsehen war mit einer 27-stündigen Apollo 11 Sondersendung dabei, moderiert von Günther Siefahrt. Der Journalist gehörte Anfang der 60er Jahre zu den Erfindern der Sportschau. Mit hohen Einschaltquoten hatte er also Erfahrung, wobei Armstrong und Aldrin noch weit vor Seeler und Pelé lagen. Bevor sich Günther Siefahrt, ein promovierter Historiker, seinen Lieblingsthemen Naturwissenschaft und Technik widmen durfte, schickte ihn sein Intendant zunächst für eine Woche ins Deutsche Museum nach München. Dort sollte er sich die nötigen Grundkenntnisse in Naturwissenschaft aneignen, wie er sich Jahrzehnte später schmunzelnd erinnerte. Der Crashkurs hatte offensichtlich Erfolg. Für das deutsche Publikum wurde Günther Siefahrt schnell zum Mr. Apollo, der jahrelang die komplexen Zusammenhänge der verschiedenen Mondflüge brillant erklärte. Nach dem Ende des Apollo-Programms leitete Günther Siefahrt zahlreiche Wissenschaftssendungen. In den 80er Jahren war er vor allem mit der Präsentation der Hochrechnungen bei Wahlen auf dem Bildschirm präsent. Doch seine Liebe zu Astronomie und Raumfahrt pflegte er weiter, später auch im Ruhestand. Vor 20 Jahren ist Günther Siefahrt im Alter von 73 Jahren gestorben. Sein Mond leuchtet heute kurz nach Sonnenuntergang als schmale Sichel tief im Nordwesten und erinnert an den großen Journalisten, der diesen Himmelskörper vielen Menschen nahebrachte.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft mit einer Zwischenbilanz zum 9-Euro-Ticket.
Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.